Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Die Klassenbesten der Tanzwelt haben sich in den vergangenen Tagen in Dresden getroffen, beim Festival Tanzplattform Deutschland, zu dem alle 2 Jahre die bemerkenswertesten Tanzstücke der vergangenen Spielzeiten eingeladen werden. Welche das diesmal waren, das hören Sie gleich hier in Kultur heute. Außerdem junge Kunst aus der Ukraine und Kulturpolitik in Chile unter der neuen rechten Regierung von Präsident Kast. Und es gibt wieder Streit um das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Vor knapp 5 Jahren wurde dieses Zentrum eröffnet im denkmalgeschützten Deutschlandhaus in Berlin-Kreuzberg. Seitdem ist dort eine Dauerausstellung zu sehen, die Geschichten von Flucht und Vertreibung aus der ganzen Welt erzählt. Darunter auch die Geschichte der etwa 14 Millionen Deutschen, die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs und danach ihre Heimat in Osteuropa verlassen mussten. Wie und in welchem Kontext in dieser Ausstellung an die deutschen Vertriebenen erinnert wird, darum gab es schon damals vor der Eröffnung viel Streit und auch jetzt wieder, wie Martin Sander berichtet.
Kritik an der Dauerausstellung des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung gibt es immer wieder und von verschiedenen politischen Seiten. Die Vertreter der Vertriebenenverbände und Politiker der Unionsparteien beanstanden, dass die Ausstellung zu wenig Empathie für die deutschen Vertriebenen vermittelt. Ihnen ist die internationale Ebene der Ausstellung so nicht genehm. Der vorsichtige Bezug der deutschen Flucht- und Vertreibungsgeschichte auf den Terror des NS-Staates schon zu viel. Von der Museumsleitung fordert zum Beispiel Stefan Griegert, Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen:
Die Ausstellung darf nicht länger den Eindruck erwecken, die vertriebenen Deutschen seien selbst schuld an ihrem Schicksal.
Über wesentliche Veränderungen der Dauerausstellung entscheidet der Stiftungsrat, also 5 Funktionsträger der Vertriebenenverbände, Museumsleute, Vertreter der Glaubensgemeinschaften und andere. Dieser Stiftungsrat hat entschieden, die Stelle der Direktorin Gundula Bavendam neu auszuschreiben. Bei ihrer Neubewerbung hat Bavendam 2 Gegenkandidaten, den Berlin-Spandauer CDU- und Vertriebenenpolitiker Sven Ohle auf der einen und den wissenschaftlichen Mitarbeiter der Topographie des Terrors Roland Borchers auf der anderen Seite. Noch im März soll die Entscheidung fallen. Hinter dem Prozedere stehen nicht nur Vertriebenenfunktionäre, sondern auch Politiker der CDU-CSU. Die Bundesregierung hat die Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung im Herbst 2025 aus dem Kulturstaatsministerium herausgelöst und dem Innenminister unterstellt. Das Bundesinnenministerium ist traditionell für die Belange der deutschen Vertriebenen und ihrer Organisationen zuständig.
Es besteht die Gefahr, dass wir in den alten Streit zurückfallen, der auf deutscher und polnischer Seite politisch ausgenutzt wird.
Der polnische Historiker Piotr Madajczyk gehört dem wissenschaftlichen Beraterkreis der Stiftung an. Tatsächlich wird die neueste Auseinandersetzung um das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung im Nachbarland bereits genau beobachtet. Würden sich die Deutschen im Deutschlandhaus als Hauptopfer des Zweiten Weltkriegs darstellen wollen, wäre ein neuer Streit über Oder und Neiße hinweg programmiert.
Um die Ausrichtung des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin wird also auch fast 5 Jahre nach der Eröffnung weiter gerungen. Ein Streit, der jetzt auch personelle Folgen haben könnte, wie wir gerade gehört haben. Der Historiker Stefan Lehnstedt ist Vorsitzender des wissenschaftlichen Beraterkreises der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Ihn habe ich vorhin gefragt, warum jetzt schon wieder so viel Streit um Fragen, die doch eigentlich schon vor 5 Jahren hätten geklärt sein müssen?
So ganz klar ist mir das auch nicht. Aber der Punkt ist einfach, dass insbesondere den Vertretern des BDV und des Bundes der Vertriebenen die jetzige Dauerausstellung nicht gefällt oder überarbeitungsbedürftig erscheint und sie das auch an der Person der bisherigen Leiterin Gundula Bavendam festmachen.
Der Bund der Vertriebenen wirft der jetzigen Ausstellung vor, sie würde es so darstellen, als wären die Vertriebenen selbst schuld gewesen an ihrem Schicksal. Und der Bund fordert mehr Empathie mit den deutschen Vertriebenen. Können Sie diese Vorwürfe mit Blick auf das, was jetzt in der Ausstellung gezeigt wird, irgendwie nachvollziehen?
Nein, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich glaube, dass die Ausstellung, die ja ein ganzes Stockwerk der Geschichte der spezifisch deutschen Vertriebenen widmet, sich deren Geschichte mit sehr viel Empathie auch zuneigt. Und ich kann es auch deswegen nicht verstehen, weil die Ausstellung ja letztlich ein Konzept umsetzt, das vor ein paar Jahren auch geschlossen vom Stiftungsrat der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung beschlossen wurde. Das heißt auch natürlich mit den Stimmen des BDV und seiner Vertreter, die jetzt trotzdem Überarbeitungsbedarf sehen.
Aber Sie würden sagen, die jetzige Ausstellung macht alles richtig?
Ich finde, dass diese Ausstellung sehr gelungen ist. Das heißt nicht, dass eine Ausstellung immer für immer und alle Zeiten alles gesagt hatte. Aber ich glaube, dass sie eben Zusammenhänge darstellt, Kausalitäten darstellt. Und das heißt ganz bestimmt nicht, dass man die Vertriebenen für Vertreibungen im Zweiten Weltkrieg, also durch die Deutschen, verantwortlich macht. Das tut die Ausstellung auch nicht. Aber das zeigt eben, dass es eine Vorgeschichte der deutschen Vertreibungen gibt und auch warum diese Vertreibungen damals geschehen sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diesen Kontext zeigt, weil nur so gelingt historisches Lernen.
Die Leitung der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung soll jetzt neu besetzt werden. Neben der amtierenden Direktorin Gundula Bavendam gibt es zwei weitere Kandidaten, den Unionspolitiker Sven Ohle und den Historiker Roland Borchers. Wer wäre denn Ihrer Meinung nach der oder die Richtige für den Job?
Wir im wissenschaftlichen Beraterkreis sind uns da ganz einig. Wir finden, dass die bisherige Direktorin Gundula Bavendam einen ganz ausgezeichneten Job gemacht hat. Und die Kolleginnen und Kollegen haben sehr deutlich gemacht, dass sie sich eine Zusammenarbeit mit insbesondere Sven Ohle schwer vorstellen können, weil sie nicht sehen, wie dessen wissenschaftliche Qualifikation irgendwie mit den doch hohen Ansprüchen der Stiftung im Sinne einer auch internationalen Kooperation mit anderen Museen, mit Wissenschaftlern, wie das überhaupt funktionieren könnte.
Weil er eben Politiker ist und nicht Wissenschaftler?
Ganz genau, weil er bisher noch nicht in der Wissenschaft gearbeitet hat und auch nicht als irgendwie Museumsmacher, Ausstellungsmacher, Wissenschaftsmanager irgendwie hervorgetreten ist.
Stefan Lehnstedt, zum Streit um die Ausrichtung der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Der Historiker ist einer der wissenschaftlichen Berater der Stiftung. Das Europäische Zentrum der Künste Hellerau in Dresden ist eine der wichtigsten Spielstätten Deutschlands für die freie Tanz- und Theaterszene, die zuletzt allerdings hart getroffen wurde von den Kürzungen im Kulturbereich. Jetzt aber bekommt das Hellerau zumindest eine einmalige Finanzspritze. Es wird in diesem Jahr mit dem Theaterpreis des Bundes ausgezeichnet, der mit immerhin 200.000 Euro dotiert ist. Mit dem Preis werden Theater und Spielstätten geehrt, die sich unter anderem durch künstlerische Exzellenz auszeichnen. Und die war im Hellerau in den vergangenen Tagen gleich mehrfach zu sehen. Die Spielstätte war Gastgeber der diesjährigen Tanzplattform Deutschland, zu der alle zwei Jahre die herausragendsten Tanzstücke der vergangenen Spielzeiten eingeladen werden. Elisabeth Nehring hat einige davon gesehen und nimmt uns jetzt zuerst mit zurück in die 60er. Is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little. Schier endlos läuft der Song von 1966 hoch und runter, lässt alle im Raum schmelzen und schwingen. Und immer wenn Dionne Warwicks Stimme verklungen und der Ruf nach Liebe, die Welt gerade jetzt braucht, verhallt ist, gibt es eine kleine Pause. Und dann wieder. Die polnische Choreografin und Tänzerin Ewa Dzianowska und ihre Kollegin Lea Majorewicz drehen sich dazu im Kreis, schauen sich kokett über die Schulter, lassen ihre Arme schwingen, mal lässig, lasziv, mal heftig und schneidend. Die eine trägt ein atemberaubend durchsichtiges blaues Kleid, die andere zerrissene Jeans und ein hauchzartes Hemd. Sichtlich genießen sie das Tanzen auf dem knallblauen Teppich, mit dem das Studio ausgelegt ist. Und die Nähe zum Publikum, das auf immer wieder neu im Raum arrangierten Stühlen und manchmal auch auf dem Boden sitzt.
This Resting Patience, ausdauernde Geduld, heißt das dreistündige Duett, das einen so wundervoll sinnlich umfängt und mitnimmt und zugleich viele andere Assoziationen freisetzt. Verführung, weibliches Begehren und freie Liebe, Entertainment-Kultur und sich selbst zum Objekt machen. Erschöpfung und Durchhalten, den Körper ausstellen, anbieten, preisgeben. Eva Janowska gelingt mit ihrer Performance etwas ganz Seltenes. Sie packt und bezaubert das urbane, kunstaffine und tanzerfahrene Publikum, genauso wie Zuschauerinnen, die noch niemals mit zeitgenössischem Tanz in Kontakt gekommen sind. Völlig zu Recht ist This Resting Patience also zur diesjährigen Tanzplattform eingeladen worden. Genauso wie das Trio Spiel im Spiel der Münchner Choreografin Sheren Oran. Die drei TänzerInnen kreieren aus den immer gleichen Alltagsobjekten immer wieder neue Welten. Ein gewöhnlicher Pullover wird zur Insel, Sitzhocker zu Fahrzeugen und Turnschuhe zu Booten. So fantasievoll, spielerisch und dabei ausgesprochen präzise erschaffen sie wechselnde Regeln und Zuordnungen, dass der Spaß über alle Generationen hinweg funktioniert. Noch vor einigen Jahren waren Tanzproduktionen, die explizit für junge Menschen gedacht waren, ein Ausschlusskriterium bei der Tanzplattform. Diese Haltung hat sich heute glücklicherweise erledigt. Tanz für junges Publikum ist zu einer eigenständigen Kategorie des zeitgenössischen Tanzschaffens gereift und bei dieser Ausgabe sogar mit zwei Produktionen vertreten. Über den eigenen Tellerrand schauen, Tanz von den Bühnen in Klassenzimmer, Turnhallen oder Gemeindezentren bringen oder auch das Publikum selbst tanzen zu lassen. So geschehen in Sascha Walz und Stefan Kegis Spiegelneuronen, ohne dabei die eigenen künstlerischen Ansprüche und ästhetischen Standards aufzugeben. Das ist eine der neueren positiven Entwicklungen im zeitgenössischen Tanzschaffen, die sich auch auf der Tanzplattform widerspiegelte. Ebenso wie die Tatsache, dass seit einigen Jahren keine Tanzplattform mehr ohne KünstlerInnen mit Behinderung auskommt. Wieder einmal bewies die einflussreiche und stilbildende schottische Tänzerin und Choreografin Claire Cunningham, was die Kunstform des Tanzes gewinnt, wenn sie von Menschen mit anderen Körperlichkeiten erobert wird. Ihr Solo »Songs of the Wayfarer« nimmt uns mit auf eine Wanderung, die sie als, wie sie selbst sagt, vierbeiniges Wesen, also an Krücken, durch die inneren und äußeren Welten antritt. Unterm Strich war es eine gute Ausgabe der Tanzplattform, eine, die gezeigt hat, dass im Tanz scheinbar Gegensätzliches zusammenfindet, dass er Menschen zusammenbringt und gleichzeitig Menschenbilder hinterfragen kann. Und damit als Kunstform in Zeiten von Polarisierung und Schwarz-Weiß-Denken wichtiger ist denn je.
Elisabeth Nehring mit einer Bilanz der Tanzplattform Deutschland im Festspielhaus Hellerau in Dresden. Was macht es mit Menschen, wenn jeder Moment der letzte sein könnte, weil jederzeit eine Bombe einschlagen könnte, die einen selbst oder Verwandte und Freunde treffen könnte? Menschen in Kriegsgebieten leben permanent mit diesem Gefühl, zurzeit zum Beispiel im Nahen Osten oder in der Ukraine. Die ukrainische Künstlerin Lesya Wasilchenko hat sich gefragt, wie sich durch das Leben im Krieg womöglich auch das Zeitverständnis von Menschen verändert. Und sie macht diese Frage zum Ausgangspunkt ihrer Kunst. Wasilchenko ist Jahrgang 1990 und gerade für ein Jahr als Stipendiatin in Berlin. Und dort ist ihre Kunst jetzt im Schinkel-Pavillon zu sehen. Maxi Bröcking hat Lesya Wasilchenko in ihrer Ausstellung Yesterlight getroffen.
Die achteckige Ausstellungshalle im Obergeschoss des Schinkel-Pavillons ist in dunkles Licht getaucht. Auf einem raumfüllenden Bildschirm bildet sich eine immer schneller drehende Weltkugel. Was bedeutet Zeit, wenn Familie und Freunde immer wieder vor dem Bombenalarm in die Schutzräume flüchten müssen? Die monumentale Videoarbeit Chronosphere von Lesya Wasilchenko ist eine Montage aus analogem Filmmaterial sowie Fragmenten aus digitalen Archiven und KI-generierten Szenarien. In Videoausschnitten ist ihre Schwester zu sehen, die Treppenstufen im Hochhaus hinunter und über die Straßen zum nächstgelegenen Bunker laufend, hastig, konzentriert. Mit den Kindern und einer Notfalltasche mit dem Nötigsten, wie etwa Wasser. Dagegen sind Ausschnitte aus Videospielen geschnitten sowie Satellitenmessungen von Bewegungen und ein fiktiver, mit KI erstellter Gerichtssaal. Der Film zeigt nur, die Bilder der verschiedenen Geschwindigkeiten wirken für sich.
Chronosphere is a work about speculative court of time, where time itself could be used as a testimony and
Chronosphere ist ein Werk über einen spekulativen Gerichtsprozess, in dem die Zeit selbst als Zeuge auftritt. In einem Kapitel geht es um die menschliche Zeit, in der ich messe, wie lange etwa meine Schwester und ihre Kinder brauchen, um vom 15. Stock zum nächsten Schutzraum zu laufen. Der geografische Standort bestimmt demnach darüber, wie viel Zeit man hat, um zu reagieren oder sich in Sicherheit zu bringen. Ich beschäftige mich also auch mit der Zeitlichkeit, die durch Krieg bestimmt
ist.
Yesterlight bedeutet verzögerte Zeit. So sehen wir Sterne, die bereits vor langer Zeit erloschen sind, weil das Licht erst jetzt ankommt. Für Lesya Wasiltschenko ist dies auch eine Metapher für die unterschiedlichen Geschwindigkeiten von Gesellschaften, die von Herkunft, sozialem Status und auch davon abhängen, ob man aus einer friedlichen Umgebung kommt oder aus einem Kontext, in dem man nie weiß, ob es einen nächsten Moment überhaupt geben wird. Auf Sockeln sind einzeln durch die Hitze der Einschläge geschmolzene Gläser, Tassen und Küchengeschirr zu sehen. Alltagsgegenstände, die sie gesammelt hat und Testimonies nennt, stumme Zeugen der Zeit, wie auch die Schale mit Erde aus dem Kriegsgebiet.
It's not functional anymore, but the shape, the form is defined by this.
Sie sind nicht mehr funktionsfähig, aber ihre Form und die Form, die sie bilden, wird durch genau diesen Moment der Explosion definiert. In meiner Arbeit möchte ich dazu auffordern, sich vorzustellen, was passieren würde, wenn wir Zeiträume als Zeugen von Verbrechen betrachten.
And I want to in my work kind of like ask people to imagine what if we would start asking different kind of durations to be the witness of a crime.
Auch im Untergeschoss ist der Raum in Dunkelheit getaucht, in eine sakrale Atmosphäre wie in einer Kapelle. Nur die einzelnen Objekte sind erleuchtet. Der Raum ist der Trauerweide gewidmet, die in der ukrainischen Tradition als Baum des Abschieds und der Erinnerung gilt, aber auch des Widerstands und der Erneuerung. Zu sehen sind handgeschnitzte Flöten, ein kleiner Weidenzweig und ein Objekt zur Datenspeicherung aus Weidenholz aus dem Kriegsgebiet.
And what is important in all of this exhibition?
In dieser Ausstellung geht es darum, Zeit als Dauer und nicht als Augenblick zu denken. Ich frage hier, wie bewahren wir Geschichte? Wie wird Erinnerung festgehalten? Wie werden Daten gespeichert? In ihrer Ausstellung Yesterlights zeigt Lesya Wasiltschenko, wie die Zeit ihrer Generation, der ersten postsowjetischen Generation, auf verschiedenen Ebenen wirkt. Als zerbrochene Zeit und nicht eingelöstes Zukunftsversprechen offizieller Propaganda. So wird ihre Suche nach sich selbst zu einem Gleichnis für eine ganze Gesellschaft. Eindrucksvoll und selbstbestimmt, poetisch und berührend.
Maxi Bröcking über die Ausstellung Yesterlight im Berliner Schinkel-Pavillon mit Werken der ukrainischen Künstlerin Lesya Wasiltschenko. US-Präsident Donald Trump hat erneut damit gedroht, Kuba zu übernehmen. Bei einem anderen lateinamerikanischen Land sind solche Drohungen gar nicht mehr nötig, denn dieses Land hat sich schon ganz von selbst auf Trumps Linie gebracht. Chile hat mit José Antonio Kast einen Trump-Freund ins Präsidentenamt gewählt. Kast hat unter anderem einen harten Kampf gegen den Drogenhandel und die organisierte Kriminalität angekündigt und auch Einsparungen bei der Kultur. Der neue Kulturminister in Chile heißt Francisco Unduraga. Und was Chiles Kulturszene von ihm erwartet, dazu hat sich Peter B. Schumann umgehört.
Die Zukunft unserer Kultur sieht sehr düster aus, denn der neue Kulturminister Unduraga hat gleich bei Amtsantritt ein schlechtes Zeichen gesetzt, als er sagte, in Chile wird für die Kultur zu viel Geld ausgegeben.
So Marcelo Saavedra, der Generalsekretär der Künstlergewerkschaft Sidarte. Francisco Unduraga hatte als ersten Akt im neuen Amt den Kulturpass gestrichen, der Menschen mit wenig Geld die Teilnahme an kulturellen Aktivitäten ermöglichen sollte.
Unduraga hat Fernseherfahrung und etwas mit Design zu tun gehabt, aber er hat keinerlei Erfahrung mit Kulturpolitik. Er ist im Kulturbereich völlig unbekannt und hat nie etwas mit Institutionen oder Gremien der chilenischen Kultur zu tun gehabt.
Einen so sachfremden Kulturminister hat es in Chile bisher nicht gegeben. Immerhin kommt er aus der Evopoli-Bewegung, einem kulturaffinen Kontext rechter Parteien. Barbara Negron von der unabhängigen Beobachtungsstelle für Kulturpolitik.
Evopoli. Evopoli
hat ein paar Fachleute für Kulturpolitik hervorgebracht. Von Unduraga wissen wir nicht einmal, welchen Kurs er einschlagen wird.
Bisher hat er sich dazu in der Öffentlichkeit auch nur sehr vage geäußert.
Wir werden daran arbeiten, eine gute Regierung zu sein. Und ich werde mich loyal, konkret und überzeugend für eine Kultur einsetzen, die keine Einzelinteressen im Auge hat, sondern eine Kultur für ganz Chile.
Das ist der Kulturpolitikerin Barbara Negron zu schwammig.
Es gibt bisher kein Anzeichen dafür, dass die Regierung Kast wirklich ein Kulturprogramm besitzt.
Das Kulturministerium ist auch für den Erhalt von Gedenkstätten zuständig. Dazu gehört beispielsweise das Museum der Erinnerung und der Menschenrechte in Santiago de Chile, dem zentralen Ort der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Pinochet-Diktatur. Es wird vor allem vom Staat finanziert. Deshalb befürchtet die Schriftstellerin Nonna Fernandes,
wenn diese Mittel wegfielen, hätte das Museum ein großes Problem. Außerdem gibt es Pläne, das Museum zu erweitern und dann die wahre Geschichte darzustellen. Also das, was Kast ständig auf seinen internationalen Reisen erzählt. Dass Präsident Salvador Allende eine Tyrannei errichtet habe und sie durch den Militärputsch beseitigt worden sei.
Marcelo Saavedra von der Künstlergewerkschaft kann sich sogar vorstellen, dass das Kulturministerium seine Selbstständigkeit verliert.
Das Ziel ist wohl, das Kulturministerium mit anderen Ministerien zusammenzulegen, als eine Art Sekretariat innerhalb des Bildungsministeriums. Das wäre ein riesiger Rückschritt.
Präsident Kast scheint ein Vorbild zu haben, seinen Kollegen Milei in Argentinien. Dieser ging bekanntermaßen mit der Kettensäge ans Werk. Kast verfolgt sein Ziel zurückhaltender. Doch die Konsequenzen für die chilenische Kultur dürften nicht weniger einschneidend werden.
Chiles Kulturszene unter der neuen Regierung von Präsident Kast, Peter B. Schumann, hat berichtet. Und in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht's zuerst um Kürzungen beim Kunstpreis Berlin.
Der wird morgen vergeben. Hauptpreisträgerin ist in diesem Jahr die US-amerikanische Ausnahmemusikerin Meredith Monk. Und das Land Berlin stellt statt bisher 45.000 Euro seit diesem Jahr nur noch 22.500 Euro für die insgesamt 7 Preise zur Verfügung. Dagegen protestiert die Akademie der Künste, die Kosten des Verfahrens trägt, den Preis ausrichtet und in diesem Jahr notgedrungen auch die Hälfte des Preisgeldes aufbringen muss. Der Kunstpreis Berlin, so die Akademie, sei 1948 gestiftet worden als ein Symbol der Verbindung von künstlerischer Freiheit und demokratischer Selbstvergewisserung nach dem Nationalsozialismus. Eine Halbierung der Preisgelder entwerte die Auszeichnung und gefährde den Fortbestand des Preises, meint die Akademie. Die Einsparung sei gering, der Schaden erheblich. Und noch eine gefährdete Auszeichnung und damit verbundener Schaden. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte 3 Buchläden von der Liste der Preisträger des Deutschen Buchhandlungspreises gestrichen, wegen verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse. Einer dieser Buchläden, Rote Straße in Göttingen, hat Weimer nun zum Mitarbeiter des Monats ernannt. Nach dem Ausschluss vom Deutschen Buchhandlungspreis erhalte man Buchbestellungen aus ganz Deutschland. Das mehr als 50 Jahre alte Geschäft spricht vom umsatzstärksten März seit Gründung. Auch der Bremer Golden Shop berichtet von einer Umsatzsteigerung. In der Debatte um den gestoppten Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig sagte heute die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch von der CDU, die Digitalisierung und das gedruckte Buch dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, wir brauchen beides. Die geplante Erweiterung müsse daher realisiert werden. Zuvor hatte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer diese mit der Begründung abgelehnt, die Sammlung gedruckter Werke sei nicht mehr zeitgemäß. Die Deutsche Nationalbibliothek ist 1912 mit dem Auftrag gegründet worden, alle in Deutschland erschienenen Publikationen zu archivieren und für die Forschung zugänglich zu machen. Dafür braucht sie klimastabile Lagerräume. Der britische Meister des Agentenromans, Len Deighton, ist tot. Er starb im Alter von 97 Jahren. Deightons bekanntestes Werk ist sein Debütroman The Ipcress File, der mit Michael Caine in der Hauptrolle verfilmt wurde. Es folgten Dutzende weitere Spionage-Thriller, aber auch historische Werke und Kochbücher. Außerdem gestaltete er als Illustrator hunderte Bucheinbände.
Die Kulturmeldung mit Jörg Biesler. Vielen Dank. Und damit verabschieden wir uns. Hier im Deutschlandfunk geht's gleich weiter mit den Informationen am Abend. Die Kollegen berichten unter anderem über die Lage im Libanon, im Iran und in Afghanistan. Ich bin Enne Seidel. Schönen Abend.